Selig sind die, die Frieden stiften, denn sie werden Gottes Kinder heißen. Mit dem Wochenspruch aus Matthäus 5, Vers 9 darf ich hier heute euch alle begrüßen zum Gottesdienst am drittletzten Sonntag des Kirchenjahres. Besonders begrüßen möchte ich auch diejenigen, die heute Nachmittag oder im Laufe der Woche diesen Gottesdienst in elektronischer Form sich nochmal anhören werden. Und natürlich mein ganz besonderer Gruß, Pfarrer Binek. Schön, dass Sie wieder da, dass Sie da sind. Ich muss noch abkündigen, einige Termine, und zwar am Montag um 19.15 Uhr treffen wir uns vom Gebetskreis. Der Konfi-Unterricht, das haben wir schon geklärt, gell? 17.30 Uhr habt ihr gesagt. Genau. Und am Mittwoch um 19 Uhr ist Kirchenvorstandssitzung hier in Medenbach. Und Sonntag um 11 Uhr in gewohnter Weise Gottesdienst. Die Pflichtkollekte vom vergangenen Sonntag betrug 90 Euro. Allen Gebern ganz herzlichen Dank. Und die Kollekte von heute, die ist für die eigene Gemeinde bestimmt. Wir hören jetzt das Lied Nummer 1, 147, die zweite Strophe.
Gelobt sei Jesus Christus. Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Zu den Mitteilungen, die wir eben gehört haben, würde ich gerne eine kleine Anmerkung machen. Wir können solche Nachrichten als Nachrichten abspeichern. Der Gebetskreis trifft sich. Die Konfirmanden treffen sich, der Kirchenvorstand trifft sich, gut ist diese Woche. Wir können aber auch sagen, okay, dafür will ich beten, wenn die Konfirmanden zusammenkommen, dass es eine gute Zeit für sie wird, dass es eine Zeit wird, in der sie etwas hören, was sie mitnehmen können, was ihnen wichtig ist. Und wenn der Kirchenvorstand zusammenkommt, dann will ich dafür beten, dass die Gedanken gute sind, dass sie miteinander einen guten Weg finden, die Gemeinde zu lenken und zu leiten. Ich sage das, weil ich aus all den Jahren meines Dienstes weiß, wie wichtig es ist, dass man im Leitungsgremium getragen wird von dem Gebet der Menschen in der Gemeinde und auch in der Konfirmandenarbeit, dass die jungen Menschen begleitet werden durch das Gebet derer, die einfach ein Stück weiter gekommen sind schon im Glauben. Ich möchte heute mit Ihnen und euch nachdenken darüber, was amerikanische Präsidentschaftswahlen, Corona-Regeln und familiäre Situationen miteinander zu tun haben. Denn ich bin davon überzeugt, dass das Wort Gottes mitten hineinspricht in unseren Alltag. Das ist kein Buch ist, was wir aufschlagen und alte Geschichten lesen, sondern dass es lebendiges Wort Gottes ist und was taugt dafür, unseren Alltag heute neu zu sehen und zu bewältigen. So wollen wir das auch handhaben, wenn wir jetzt miteinander wieder den Psalm 90 lesen. Das ist die Nummer 735 im Gesangbuch. Und heute machen wir es mal so, dass alle Versammelten in der Gemeinde die ersten Verse lesen und ich dann immer die eingerückten Sätze lese. Sie also alle fangen bitte an. Der du lässt die Menschen sterben und sprichst, kommt wieder, Menschenkinder. Du lässt sie dahinfahren wie einen Strom. Sie sind wie ein Schlaf, wie ein Gras, das am Morgen noch sprost und des Abends welkt und verdorrt. Denn unsere Missetaten stellst du vor dich, unsere unerkannten Sünden ins Licht vor deinem Angesicht. Unser Leben währt 70 Jahre, und wenn's hochkommt, so sind's 80 Jahre. Wer glaubt's aber, dass du so sehr zürnest, und wer fürchtet sich vor dir in deinem Grimm? Herr, kehre dich doch endlich wieder zu uns und sei deinen Knechten und Mägden gnädig. Freue uns nun wieder, nachdem du uns so lange plagtest, nachdem wir so lange Unglück leiden. Und der Herr, unser Gott, sei uns freundlich und fördere das Werk unserer Hände bei uns. Ja, das Werk unserer Hände wollest du fördern. Kommt, lasst uns anbeten. Wir sprechen zusammen, er sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie es war im Anfang, jetzt und immer da und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Ich bete. Alles in den Jahren unseres Lebens geschieht vor dir, himmlischer Vater. Hülle du uns in deine Gnade, so beten wir mit den Psalmworten und mein, sei uns nahe. Lass uns erfahren, du bist da, mitten in unserem Alltag. In keiner Situation sind wir ohne dich. Nicht, wenn wir Nachrichten hören und nicht, wenn wir Bus fahren. Nicht, wenn wir in der Schule sitzen und nicht, wenn wir am Arbeitsplatz, im Betrieb, in der Firma oder im Büro sind. Nicht im Gespräch mit den Mitschülern oder mit den Arbeitskollegen. Nicht beim Bäcker, nicht im Wartezimmer und auch nicht im Krankenzimmer. Überall umgibt uns deine Wirklichkeit. Wir sehen deine Macht über Leben und Tod. Wir staunen über deine Gnade, die uns das Leben schenkt und erhält, uns bewahrt und beschützt, uns Mut macht und uns zur Ruhe kommen lässt. Aber ganz ehrlich, himmlischer Vater, wir vergessen dich auch unterwegs in unseren Alltagen. dann sind wir auf uns allein gestellt. Darum rufst du uns zurück, so wie es mit den Psalm 90 Worten geschieht. Das tut gut. Herr, erbarme dich. Zusammen sprechen wir: Herr, erbarme dich. Christe, erbarme dich. Herr, erbarm dich über uns. Und das will er von Herzen gerne tun, sich unser Erbarmen, barmen. Und so lesen wir beim Apostel: Siehe, jetzt ist die Zeit der Gnade. Siehe, jetzt ist der Tag des Heils. Lasst uns Gott ehren und seinen Namen erheben. Das tun wir mit dem Ehre sei Gott in der Höhe. Wir sprechen zusammen. Ehre sei Gott in der Höhe und auf Erden Fried, den Menschen ein Wohlgefallen. Heiliger Gott, jetzt bitte ich dich, sei du uns nahe in dieser Stunde. Lass uns dein gutes Wort hören. Lass du es in unsere Herzen hineindringen und uns dort berühren, wo es für uns notwendig ist. Lass uns deine Gegenwart spüren. Amen. Gibt es jemand, der die Lesung liest? Ist da jemand vorbereitet drauf? Dann lese ich sie uns aus dem 1. Thessalonicher Brief im 5. Kapitel. Zur Frage nach dem Zeitpunkt und den näheren Umständen dieser Ereignisse braucht man euch nicht zu schreiben, Geschwister. Ihr selbst wisst ganz genau, dass jener große Tag des Herrn so unerwartet kommen wird wie ein Dieb in der Nacht. Wenn die Leute meinen, es herrsche Frieden und Sicherheit, wird plötzlich das Unheil über sie hereinbrechen, wie Wehen, die eine schwangere Frau überfallen, und es wird kein Entrinnen geben. Ihr aber, Geschwister, lebt nicht in der Finsternis, und deshalb wird euch jener Tag nicht wie ein Dieb überraschen. Ihr alle seid ja Menschen des Lichts. Und euer Leben wird von jenem kommenden Tag bestimmt. Weil wir also nicht zur Nacht gehören und nichts mit der Finsternis zu tun haben, dürfen wir auch nicht schlafen wie die anderen, sondern sollen wach und besonnen sein. Wer schläft, schläft in der Nacht, und wer sich betrinkt, betrinkt sich in der Nacht. Wir aber gehören zum Tag und wollen daher nüchtern und zum Kampf bereit sein, gerüstet mit dem Brustpanzer des Glaubens und der Liebe, mit dem Helm der Hoffnung auf Rettung. Denn Gott hat uns dazu bestimmt, durch Jesus unseren Herrn gerettet zu werden und nicht dazu verurteilt zu werden. Wort des lebendigen Gottes. Dein Wort ist unseres Fußes Leuchte und ein Licht auf unseren Wegen. Halleluja. Halleluja. Lasst uns unseren christlichen Glauben bekennen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde. Und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Jetzt halten wir es wieder so, dass wir das Lied, das Wochenlied übrigens ist, die Liednummer 152 mitlesen, die Strophen 1 und 4. Ich lese uns aus dem Lukas-Evangelium im 11. Kapitel ab dem Satz 14. Einmal trieb Jesus einen stummmachenden Dämon aus einem Besessenen aus. So wie der Dämon ausgefahren war, konnte der Mann, der bis dahin stumm gewesen war, reden. Die Menge staunte. Doch einige waren darunter, die sagten, er treibt die Dämonen mit Hilfe vom Teufel aus, dem Obersten der Dämonen. Andere wollten Jesus auf die Probe stellen und forderten von ihm ein Zeichen vom Himmel. Jesus, der über ihre Überlegung kannte, sagte zu ihnen, jedes Reich, das mit sich selbst im Streit liegt, geht zugrunde. In einem solchen Reich fällt eine Familie über die andere her. Wenn also der Satan mit sich selbst im Streit liegt, wie kann sein Reich dann bestehen? Und ihr behauptet, dass ich die Dämonen mit Hilfe vom Teufel austreibe? Wenn ich die Dämonen tatsächlich mit Hilfe vom Teufel austreibe, mit wessen Hilfe treiben dann eure eigenen Leute sie aus? Sie selbst sind es daher, die euch das Urteil sprechen werden. Wenn ich die Dämonen nun durch Gottes Kraft austreibe, dann ist doch das Reich Gottes zu euch gekommen. Solange ein starker Mann in voller Bewaffnung sein Haus bewacht, ist sein Besitz in Sicherheit. Doch wenn ein Stärkerer ihn angreift und ihn besiegt, dann nimmt er ihm alle seine Waffen weg, auf die er sich verlassen hat, und verteilt die Beute. Wer nicht auf meiner Seite steht, ist gegen mich. Und wer nicht mit mir sammelt, zerstreut. Gott, gebe uns ein Herz für sein Wort und Worte für unser Herz. Von Gott geliebte Gemeinde, für Menschen in der Antike war die Luft der Aufenthaltsort unreiner und böser Geister. Unser Weltwissen heute sagt uns, dass es sich bei Depression, Epilepsie, Trauma, Schizophrenie oder Süchten aller Art um Erkrankungen des Nervensystems oder der Psyche handelt. Das sind aber auch heute noch unheimliche Widersacher. Wir können sie nur klarer benennen und besser verstehen und zum Teil sogar auch erfolgreich behandeln. Die Luft ist jetzt also rein. Wir haben für jeden bösen Geist eine passende Schublade. Vernunft und aufklärende Wissenschaft sind ein gewisser Schutz vor jenen bösen Geistern. Und es ist kaum zu überschätzen, welche Bürde von erkrankten Menschen genommen wurde, jetzt nicht mehr als besessen zu gelten, sondern einfach krank sein zu dürfen. Ein Dämon ist das fremde Ich, das meine Gedanken packt. Diese Begriffsbestimmung stammt von Professor Michael Trowitsch, einem deutschen Theologen. Er übersetzt die antike Vorstellung so, dass auch wir Menschen des 21. Jahrhunderts verstehen können, was die Zeitgenossen Jesu in Gestalt der Dämonen plagte. Dass die eigenen Gedanken gepackt, in Besitz genommen werden, dafür finden wir genug Beispiele in unserer modernen, aufgeklärten Gesellschaft. Da verlieren sich junge Menschen in virtuellen Welten, spielen ein Computerspiel online mit Menschen überall auf dieser Erde vernetzt und ihre Eltern und Freunde verlieren nach und nach die Möglichkeit, sie anzusprechen. Internetsucht ist eine Form seelischer Abhängigkeit. Und ganz im Übrigen, sie wird an Jugendlichen erforscht und es gibt jede Menge Erwachsene, die da auch drinstecken. Mobbing ist eine andere destruktive Realität. Schülerinnen und Schüler, aber auch nicht weniger am Arbeitsplatz, stecken in sowas fest. Eine fängt an, schlecht über eine andere zu reden, sie zu demütigen, sie auszugrenzen und am Ende nimmt die zunächst ganz unbeteiligte Mehrheit drumherum an, naja, die gehört halt nicht zu uns. Oder bedenken wir, dass gezielt falsche Behauptungen in sozialen Netzwerken gestreut werden. Einziges Ziel ist es, dass unter dem Deckmantel der Meinungsfreiheit bewusst Menschen in Verruf gebracht werden, bewusst Situationen anders dargestellt werden. Und siehe da, solche Fake News, solche anderen Wahrheiten werden sogar von Präsidenten genutzt, um Menschen in Verwirrung zu bringen und sich zu behaupten. Das alles sind Beispiele für Besessensein durch ein fremdes Ich. Und je mehr ein Mensch sich solchen fremden, destruktiven Zielen verschreibt, umso deutlicher zeigt sich das dämonische Wesen, mit dem dieser Mensch zu tun bekommen hat. Also ganz ehrlich, die Luft ist gar nicht rein. Jede Zeit hat ihre Dämonen und es ist deutlich, Die Dämonen unserer Zeit sind gewaltige Mächte und wer von uns könnte sagen, er wisse nichts von all den Versuchungen, diesen Mächten auch zu dienen. Wir alle sind schwache Menschen. Ich empfinde übrigens auch, dass Covid-19 ein Dämon ist. Er kommt nämlich mit Angst daher, mit Geboten des Abstands, mit Isolation, mit Streit um die Deutungshoheit für Zahlen von Infizierten, Erkrankten, Genesenen und Verstorbenen mit oder am Virus. Die Leipziger Demonstration von Querdenkern, die gestern stattfand, und die Berichterstattung darüber zeigt, dass sich langsam ein ganz vergiftetes Klima in unserem Land ausbreitet. Das geht auch in den Westerwald hinein. Auch hier sind wir mit diesen Virusmaßnahmen umgeben und auch hier müssen Politikerinnen und Politiker Entscheidungen treffen, wie man sich wo, an welchem Ort und sei es der Friedhof versammeln darf und wie nicht. Es zeigt sich allüberall eine große Hilflosigkeit, weil wir dem nämlich nicht gewachsen sind. Und es zeigt sich, dass Freiheit, die wir geschätzt haben, nicht mehr vorhanden ist, weniger wird. Jesus aber stellt sich den Dämonen damals und heute entgegen. Am Anfang unseres Bibelabschnitts findet ja eine Heilung statt. Ein Mensch, der unter der Übermacht des Dämons, der ihn bedrängt hat, verstummt ist, findet seine Sprache wieder. Er wird frei von dem, was ihn gefangen hielt. Und er wird der Gemeinschaft zurückgegeben für das Gespräch, für die Freude und für das Lob Gottes. An diese Befreiung schließt sich ein Streitgespräch an. Es geht um die Deutungshoheit. Was ist hier eigentlich gerade passiert? Wie kann man das, was Jesus getan hat, bewerten und wie soll man das einordnen? Was ist da geschehen? Die Kritiker versuchen, die Heilung in ein schiefes Licht zu rücken. Was der gemacht hat, das scheint nur gut zu sein, sagen sie. In Wahrheit aber sei Jesus ein Wolf im Schafspelz. Er selber wäre ein Dämon. Jesus konfrontiert das Argument der Verschwörungstheoretiker sowohl mit einer klaren Analyse dessen, was sie sagen, als auch mit einer Verheißung. Er sagt, dort, wo Menschen von inneren oder äußeren Zwängen befreit werden, dort wird Reich Gottes sichtbar. Und dort, wo zerstörerische Mächte ihren Einfluss auf einen Menschen verlieren, wo ein Mensch befreit aufatmet und sprechen kann, da ist die Herrschaft Gottes zum Greifen nahe. Wir sind zusammengekommen am Sonntagmorgen, weil wir genau das erwarten, dass wir von inneren und äußeren Zwängen frei werden, dass das Reich Gottes auch in uns und um uns greifbar wird. Wir hoffen auf Jesus, der stärker ist als alle bösen Geister, die uns umgeben. Und auch wir brauchen die Kraft des Geistes Gottes, die gegen diese Geister wirkt. Wie können wir das erfahren? Dietrich Bonhoeffer, Er lebte in der Zeit der Nazi-Herrschaft in Deutschland, schreibt in einem Brief an seine Verlobte aus dem Gefängnis. Er schreibt, dass seine Mitgefangenen ihm sagen, das hier, also das Gefängnis, sei die Hölle. Er aber wisse sich umgeben von einer ganz anderen, weitaus größeren Realität. Und dann führt er aus, dass ihm die glaubensvollen Gespräche, die er in den letzten Jahren mit seiner Familie und mit seinen Freunden geführt habe, er ist Theologe gewesen, er hat junge Pfarrer, damals wurden ganz wenige Frauen in der Kirche zugelassen. Also er hat junge Pfarrer ausgebildet für den Dienst in den Gemeinden und sie auf Jesus Christus hingewiesen. An diese Gespräche, an diese Ausbildungsgespräche, an die Rückfragen dieser Menschen, sagt er, kann er sich so lebendig erinnern. Und es ist ihm so nah, als hätte er diese Gespräche gerade gestern geführt. Und für ihn wird auf diese Weise die Nähe des Auferstandenen mitten im Gefängnis deutlich. Dieselbe Erfahrung machen Christinnen und Christen in den Gefängnissen unserer Tage, dort, wo sie um des Wortes Gottes willen, weil sie auf Jesus vertrauen, inhaftiert sind, spüren sie die Nähe des auferstandenen Christus stärker als den Hass des Staates und seiner Vollzugsbeamten. Von ihnen möchte ich lernen. Ich möchte auf Jesus schauen und auf die frohe Botschaft, dass er uns frei macht von aller Angst und Furcht vor dem Tod und seinen Mitstreitern. Ich möchte erfüllt sein von dem Wissen, Jesus ist da. Er hat die Macht über alles, was mich bedrängt, über alles. Ich kann ruhig sein. Aus innerer Ruhe kann ich besonnen handeln. Als im März der Lockdown erfolgte und sich über das Land zog und sich herausstellte, dass man besondere Sorgfalt auf die Isolation alter Menschen in Heimen legte, da kam sehr schnell auch die Nachricht der Verzweiflung jener Menschen herüber. Und ich war regelmäßig im Lorenz-Wertmann-Haus in der Gemeinde, in der ich damals diente, und hatte dort Gottesdienst mit den Menschen gehalten und Seelsorgebesuche gemacht. Daraufhin habe ich die Menschen meiner Gemeinde aufgerufen, dass sie doch ein Grußwort schreiben. 80 Bewohnerinnen und Bewohner. Ich habe gesagt, wir brauchen 80 kleine Briefe. Und dann haben alle mitgemacht, Alte und Junge. Kinder haben mitgemacht, die einen Grußbrief gemalt haben. Und manche haben eine Schokolade dazugelegt. Und ich fand das eine gute Idee und habe gesagt, wir müssen für jeden diese Briefe auch etwas Süßes dazu packen. Und als ich hatte es angemeldet bei dem Leiter des Heimes, als ich es dann dorthin bringen wollte, da rief mich der Chorleiter unserer Gemeinde an und sagte, weißt du was, ich bin ja ganz häufig in der Zeit vor Corona dort gewesen und habe mit den Menschen gesungen, alte Volkslieder gesungen. Ich komme mit und wir stellen uns in den Hof und wir überreichen diese Grüße und wir singen. Und ich habe gesagt, das ist eine wunderbare Idee und das haben wir dann angekündigt und dann wurden die alten Menschen, soweit sie das konnten, an die Fenster geholt. Es war ja dann inzwischen schon April und es war von den Temperaturen her ganz gut machbar. Und ja, dann haben wir also diese Grüße überbracht. Ich habe ein paar Sätze dazu gesagt und dann haben wir Lieder gesungen Osterlieder gesungen und dann haben wir auch noch ein paar Volkslieder gesungen und die Menschen haben, so sie das konnten, auch mitgesungen. Es war eine sehr befreiende Atmosphäre. Diesen Dämon, der uns die Sprachlosigkeit aufzwingt, der uns Isolation aufzwingt, der uns Verschlossenheit aufzwingt, den kann man durchaus besiegen. Dazu kann einem Gottes Geist Ideen und Kraft geben und kann einem Wege zeigen, an die man halt vorher nicht gedacht hat, die sich aber auftun, wenn man nach ihnen sucht, die trotzdem den Regeln entsprechen, aber eben diese Mauern durchbrechen. Ein Dämon, der uns schon immer begleitet, der gar nichts mit Corona zu tun hat, aber der uns auch durch die Zeit von Corona begleitet, ist der von Streit und Auseinandersetzung in Familien. Und es ist doch immer dasselbe. Es ist ein Nicht-Hören und ein Nicht-Nachfragen, was Streit bitter macht. Ein Wie meinst du das denn? Oder warum sagst du das mir? Oder was löse ich denn in dir aus, das dich so wütend macht? Das würde signalisieren, du, ich nehme dich doch wahr. Ich nehme dich ernst. Und ich will dich verstehen. Ich will nicht auf deinen Zorn, der gerade herausbricht, selber mit Zorn draufschlagen. Ich hab den vielleicht in mir, aber er wird uns nichts nutzen. Wir werden uns nur weiter hochschaukeln. Solche Nachfragen mögen vielleicht im ersten Moment Misstrauen nochmal streuen, aber wenn mein Gegenüber merkt, hey, meint er wirklich ernst? Dann ist das Signal von Versöhnungsbereitschaft schon gesetzt. Und dann kann man die Sache durchgehen. Dann kann man sich sagen, aber du hast doch. Und dann nochmal sagen, das und das gesagt und das war doch so gemeint. Und der andere kann sagen, nein, das war gar nicht so gemeint. Ich habe dich so und so empfunden. Und dann löst sich's langsam auf. Man kommt in die Besonnenheit, in die Ruhe und der Konflikt, der so über einem hing und das Zusammenleben plötzlich so schwer machte, der geht wieder unter die Füße und er verliert an Kraft. Ich glaube, dass solche Auseinandersetzungen ein viel größerer Dämon sind als SARS-2. Jesus sagt, wenn ich die Dämonen, also alles, was das Zusammenleben stört oder zerstört, durch Gott in Frieden austreibe, dann ist doch das Reich Gottes schon zu euch gekommen. Wir erleben das Hereindrängen der Herrschaft Gottes in unsere Welt immer da, wo wir Vergebung empfangen und wo wir selber vergeben können, wo wir Raum lassen für Gottes Frieden in uns selber und dem anderen, wo wir unser eigenes enttäuscht und beleidigt und ungerecht behandelt sein hineinstellen in die Vergebung Gottes und wo wir bereit sind, unser eigenes Handeln, das den anderen enttäuscht hat und beleidigt hat und ungerecht war, zu bekennen und um Vergebung zu bitten. Die Funken des Reiches Gottes werden nicht aufhören zu leuchten. Und das Liebesfeuer, das Jesus Christus angezündet hat, in den Herzen und in den Taten dieser Welt, das wird nicht aufhören zu brennen. Siehe, jetzt ist die Zeit der Gnade. Siehe, jetzt ist der Tag des Heils. Amen. Lasst uns das Lied aufschlagen, die Nummer 441 und die Strophen 3 bis 5 mitlesen, während Frau Lommel uns die Melodie dazu spielt. Uns beten. Jesus, du bist auferstanden. Du hast den Tod besiegt. Das gilt für jeden Tag neu. Auch für diese Tage gilt das. Und unser Blick richtet sich heute Morgen zu den Menschen in Amerika, die einen tiefen Graben zwischen sich haben. Die Hälfte des Landes ist für den einen Kandidat und die andere Hälfte für den anderen, und es hat sehr unversöhnliche Töne gegeben. Wir bitten dich für die Menschen dort, dass sie zueinander finden wieder, dass sie im Frieden miteinander leben können. Das bitten wir aber auch für unser Land. Auch hier ist die Atmosphäre angespannt. Auch hier sind Politiker herausgefordert, zu entscheiden und richtig zu entscheiden. Und es ist schwer, wenn man so hilflos ist, wie in der Situation, die wir zurzeit haben. So bitte ich dich für die Bundeskanzlerin und ihre Ministerinnen und Minister. Bitte dich aber auch für die Bürgermeister in allen Städten und Landkreisen und in den Ortschaften. Gib ihnen Weisheit und Geduld und Besonnenheit im Umgang mit der Situation, die uns durch Covid-19 gegeben ist. Ich möchte dich bitten für uns in den Familien, dass dein guter Geist, deine Kraft der Auferstehung uns darin schützt vor Schweigen und vor Streit, der in den Zerbruch führt. Lass uns die Vergebung, die du uns erworben hast, leben, täglich. Aus deiner Kraft allein können wir das tun. Ich bitte dich darum. Ich bitte dich für die alten Menschen in unserem Land und hier in Medenbach. Lass sie deine Nähe spüren, lass sie gute Worte hören, die, die sie brauchen. Gib ihnen Geborgenheit in dir. Lass dich bitten für die kranken Menschen, dass sie nicht einsam sind, sondern schauen können auf Worte des Zuspruchs, auf helfende Hände und auf Gebete, die sie tragen. Einen kleinen Moment möchte ich, dass wir wieder in Stille weiterbeten und an die Menschen denken, die wir ganz persönlich mit Namen nennen können. Sei es in der Schule, sei es in unserer Familie, sei es in unserer Nachbarschaft. Und dann dürfen wir weiter beten mit dem Gebet, das Jesus uns geschenkt hat. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute, und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Jetzt bitten wir um den Segen Gottes für diesen Tag und für die neue Woche. Herr, segne uns und behüte uns. Lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Hebe dein Angesicht auf uns und schenk uns Frieden. Amen.